Hier geht es heute um einen Aspekt, und wir haben ja ein Jahresthema, um einen Aspekt unseres Jahresthemas. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, was das Jahresthema überhaupt ist. So oft kam das nur auch nicht vor. Aber alle Predigten, die ich zum Beispiel halte, hatten alle was damit zu tun. Jetzt müsst ihr eigentlich mal das Jahresthema... Ach, da ist es. Ja, es war schon fast da. Das Jahresthema heißt das Herz Gottes. Und da haben wir uns ein paar Eigenschaften Gottes angeschaut im ersten Quartal. Und jetzt geht es um das Herz Jesu, könnte man sagen, um die Eigenschaften Jesu, um das, was Jesus darstellt, wie er ist. Also wir haben es ja schon gehört, es geht um die Ich-Bin-Worte des Johannesevangeliums. Und davon gibt es ein paar, nämlich genau 7 Stück. Ostern war, das hat die Reihe bereits begonnen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und heute die eigentliche Einführung in die Ich-Bin-Worte, verbunden mit diesem bekannten Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann werden wir vor der Gemeindefreizeit nochmal an einem Sonntag das Thema haben, ich bin das Licht der Welt. Und auf der Gemeindefreizeit werden dann 3 dieser Ich-Bin-Worte von dem Benjamin Gies gepredigt. Ich bin die Tür, ich bin der Weinstock und ich bin das Brot. Und zu guter Letzt, ich glaube, es ist der letzte oder der erste Sonntag in Ferien dann, da kommt dann, ich bin der gute Hirte. Der Text für das heutige Ich-Bin-Wort steht in Johannes 14, die Verse 1 bis 7. Und da ist eben dieser Vers 6, der hier vorne steht. Johannes 14, 1 bis 7. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das war übrigens auch meine Jahreslosung vor nicht allzu langer Zeit. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wisst ihr, wie die Leute damals auf ein Ich Bin reagiert haben? Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn du zum Beispiel damals gelebt hättest und gesagt hättest, ich bin. Heute wäre da nicht viel passiert, aber damals hätten alle hingehört. Das war so ähnlich, als wenn heute jemand Feuer ruft. Soll man ja rufen, ne? Wenn man jetzt in einer Gefahr ist, soll man nicht Hilfe rufen, weil da hört anscheinend keiner. Soll lieber Feuer rufen, weil dann hören sie alle. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin das Brot, dann war das so ein ähnlicher Hinhörer. Da kam man nicht dran vorbei. Das war ungeheuerlich, wenn er das sagte. Das war skandalös. Das war ein echter Aufreger. Warum? Deshalb, weil diese Worte besetzt waren. Und zwar von Gott besetzt waren. Und deshalb hat sie kein Sterblicher in den Mund genommen. Gott ist nämlich der Ich Bin. In 2. Mose 3, Vers 13 steht, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich bin, der ich bin. der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem er mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Er sagt also, ich heiße Jahweh. In der Lutherbibel steht immer groß geschrieben Herr. Und Jahweh heißt, ich bin der ich bin. Ein heiliger Name, nicht auszusprechen. Und deshalb hat er absolute Hochachtung verdient. Ich bin Herr. Ich bin Jahweh. Das kommt ganz oft vor in der Bibel, im Alten Testament. Aber wenn es vorkommt, dann nur von Gott her. Ich bin Herr oder ich bin der Herr, der dich aus Ägypten geführt hat, heißt es dann zum Beispiel, oder der jetzt zu dir redet. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann folgt, wie wir es hier sehen, ein Substantiv. Dann folgt der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Brot, die Tür. Also, ich bin und ein Substantiv. Wenn da jetzt jemand sagen würde, damals auch gesagt hätte, ich bin und dann kommt eine Eigenschaft, was weiß ich, müde. Haben übrigens ganz viele Mitarbeiter in der Blitzlichtrunde nach der Kinderfreizeit gesagt. Sie sollten mal nur ein Wort oder ein, zwei, drei Worte sagen und haben sie gesagt, ich bin müde. Wenn das jemand gesagt hätte, damals kein Problem. Aber wenn jemand gesagt hätte mit einem Substantiv, ich bin die Müdigkeit, dann wären alle Alarmantennen angegangen. Dann wäre höchste Aufmerksamkeit da gewesen. Denn das sagt man nicht, das ist gotteslästerlich. Das ist eine Anmaßung sondergleichen. Ich bin Gott, der Heilige, dessen Namen man nicht mal ausspricht. Und Jesus sagt das und er bereitet es sogar noch vor. Vor diesem Vers, haben wir eben gerade gelesen, waren ja noch andere Verse. Und in Vers 1 stand zum Beispiel, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Schon da, eine totale Parallelsetzung. Er sagt auch da, so wie ihr an Gott glaubt, sollt ihr auch an mich glauben. Und dann redet er von seinem Vater und nach diesem Vers 6, da heißt es, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Warum? Weil ihr mich gesehen habt und weil ich gleichzusetzen bin mit Gott, mit dem Vater. In mir erkennt ihr den Vater. Und dann, wenn wir noch weiter gelesen hätten, wir haben ja abgebrochen ab Vers 7, da sind auch noch so ein paar spannende Verse. Vers 9, Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Was für eine Aussage. Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Auch da wieder ganz deutlich. Oder Vers 11, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Und Vers 13, und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn, in mir. Und dann in Vers 14 sagt das nochmal deutlicher, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Erst sagt er, was ihr den Vater bitten werdet und dann sagt er, was ihr mich bitten werdet. Er setzt sich gleich. Es ist also für jeden Juden klar und natürlich auch für die Jünger, Jesus sagt, ich bin und drückt damit aus, ich bin Gott. Absichtlich und eindeutig. Und das ist ungeheuerlich, das ist skandalös. Das ist ein ungeheurer Anspruch Jesu. Und jetzt kommt noch dazu, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Krönung dieses Anspruches ist, dass es jetzt auch noch zu einem Absolutheitsanspruch Jesu wird, einem Ausschließlichkeitsanspruch. Der, die, das steht hier. Ich habe es hier nochmal gelb, der, die, das heißt der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben. Ich habe meine Predigt zu diesem Vers gehört, der Weg, die Wahrheit und das Leben, und am Ende kam heraus, Jesus ist ein Weg, ist eine Wahrheit und ist ein Leben. Was für eine Verdrehung, für eine Vergewaltigung dieses Textes. Jesu wollte genau so verstanden werden. Ich bin Gott. Also er hat hier einen ungeheuren Absolutheitsanspruch, aber, Klammer auf, lasst mich das mal so sagen, ein Absolutheitsanspruch des Christentums oder auch seiner irdischen Vertreter lässt sich daraus keinesfalls ableiten. Hier geht es um Jesus, Klammer zu. Wisst ihr, man kann alles sagen heutzutage, gehen wir in die heutige Zeit, man kann den größten Schwachsinn glauben. An einen, hab mal so eine Sendung gesehen, haben Leute an einen Aura-Staubsauger geglaubt. Oder an irgendwelche heilenden Kräfte von irgendwelchen Steinen, die da so rumliegen. An Horoskope und was weiß ich. Aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, dann passiert in der Regel was. Probier das mal aus. Da steckt auch heute noch was Herausforderndes drin. Etwas, das aufmerken lässt. Das will eigentlich keiner hören. Ich bin eigentlich ein Verfechter von Predigten, die zur jeweiligen Zielgruppe passen. Was meine ich damit? Wenn ich vor Jugendlichen predige, dann habe ich da hauptsächlich postmoderne, hedonistische Jugendliche vor mir sitzen. Und dann muss das idealerweise auf diese Leute zugeschnitten sein. Heute hier, heute Abend sind wahrscheinlich auch ein paar, die so ein bisschen postmodern ticken, aber auch bunt gemischt. Ich bin überzeugt davon, wenn ich mir so euch angucke, gibt es ein paar, die eher modern ticken und andere vielleicht sogar vormodern. Diese postmodern allerdings, diese letztere Gruppe, die nimmt immer mehr zu, auch bei uns. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass man sehr offen ist für alle möglichen Meinungen. Dass man ganz viele, teilweise auch widersprüchliche Konzepte in sein eigenes Leben einbauen kann. Wenn ich den Eindruck habe, das könnte mir irgendwas bringen, dann ist das gut. Solche postmodernen Menschen können ganz viele merkwürdige Meinungen aushalten. Aber was sie überhaupt nicht leiden können, ist, wenn man was Absolutes sagt. Und dann noch so, dass man dieser absoluten Meinung auch noch folgen soll. Absolutes ist intolerant. Da gehen die Haare durch den Stahlhelm, wenn man Absolutes sagt. Jeder soll gefälligst selbst entscheiden, wie er glücklich werden will. Jeder kann seinen eigenen Weg gehen. Wenn nun Jesus sagt, ich bin der Weg, dann wird das von einem postmodernen Menschen entweder so gut es geht überhört oder es ärgert ihn kolossal. Fast wie damals. Nur aus einem anderen Grund. Nicht, weil es gotteslästerlich ist, sondern weil es so absolut ist. Und das selbst, wenn es so ist, so absolut, und selbst wenn das die einzige Wahrheit ist und auch die lebensentscheidende Wahrheit ist, trotzdem muss ein postmoderner Mensch es ablehnen. Das ärgert. Ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben, das ist okay, aber ausschließlich Jesus? Ich weiß also, dass ich heute Abend nicht zielgruppengerecht predige, zumindest für einige von euch. Das ist Dynamit, das ist ärgerlich. Aber wenn es wahr ist, dann gibt es keinen Weg drumherum. Dann führt da nichts dran vorbei. Warum kann kein anderer Mensch der Weg sein und warum können keine alternativen Wege zum Vater führen? Wenn ein Mensch von sich behaupten will, der Weg zum Vater zu sein, dann muss er in der Lage sein, das Menschheitsproblem zu lösen. Und das Menschheitsproblem ist die ewige Gottestrennung, auch Tod genannt. Derjenige muss den Tod, muss diese ewige Gottestrennung, muss diese Ursünde überwinden. Der Tod stellt die unüberwindbare Kluft zwischen Gott und uns Menschen dar. Wer außer Jesus selbst kann also behaupten, der Weg zu Gott zu sein? Wir können da sehr lange warten und suchen. Das ist eigentlich vergeudete Zeit. Angenommen, wir nehmen den Weg des Judentums, dann führt der Weg zum Vater nicht am Gesetz vorbei. Das Gesetz ist wichtig. Der Mensch, der alle Regeln, alle Gebote, alle Verbote und alle Satzungen des Gesetzes ausnahmslos einhält, schafft es, zum Vater zu gelangen. Der Weg ist also das Gesetz. Doch führt dieser Weg die Menschheit zur Errettung? Nein, dieser Weg führt die Menschheit in die Verdammnis. Denn niemand ist in der Lage, das Gesetz vollständig zu halten. Der Weg des Islam ist sehr ähnlich. Auch der Islam hat seine Gebote und Gesetze, die befolgt werden müssen. Um ins Paradies zu kommen, muss man mehr gute Werke getan haben als schlechte. Du brauchst also nicht so ganz makellos sein, um zu Gott zu kommen. Du musst nur relativ makellos sein. Doch verhältnismäßig gut bedeutet auch verhältnismäßig schlecht. Und wir wissen, dass relative Sünder vor dem heiligen Gott nicht bestehen können. Paulus hat gesagt, wie kann Sünde, die den Tod generiert, das sündenfreie und durchweg heilige Reich Gottes erben? Wir können das Beispiel für alternative Wege auch noch woanders durchspielen. Wie sieht es aus bei den Buddhisten? Es besteht ein langer Kreislauf des Sterbens und des Wiedergeborenwerdens, bis man eines Tages dann im Nirvana endet. Man verleugnet sich also so lange, bis man sich in nichts auflöst. Die Buddhisten behaupten also überhaupt nicht, den Weg zum Vater zu kennen, also auch ein Weg, der in die Leere führt. Oder die Hindus, ihr Weg heißt Selbsterkenntnis. Dieser Weg klingt nicht schlecht, aber was ist die höchste Selbsterkenntnis? Die höchste Selbsterkenntnis ist, dass der Mensch von sich aus keinen Weg zu Gott bauen kann. Ein anderer, ein echter Weg wird benötigt, und zwar ein Weg, der von uns aus zu Gott führt und nicht umgekehrt. Hochtheologisch. Jemand muss die Gottestrennung überwinden. Und zwar jemand, der nicht Teil des Systems ist. Und damit es gültig ist, diese Überwindung, muss er doch auch Teil des Systems sein, sonst wird es nicht gültig. Er muss ganz Mensch und ganz Gott sein. Er muss heilig und ohne Gottestrennung sein und doch muss er die Gottestrennung der ganzen Welt auf sich nehmen. Und deshalb ist Jesus der einzige Weg, weil er, der Sohn Gottes, für uns zur Gottestrennung gemacht wurde, zur Sünde gemacht wurde. Alle alternativen Wege sind Sackgassen, weil sie entweder nur auf die menschliche Seite bauen oder nur auf die göttliche. Die meisten sagen, der Mensch soll sich einen Weg in den Himmel bauen, doch wer hat das jemals geschafft? Weil Jesus einzigartig ist, ist er auch der einzigartige Weg zu Gott. Er ist frei von Schuld und er ist der Auferstandene. Dadurch hat er den Tod, die Gottestrennung überwunden. Er hat den Tod, den Sieg und den Stachel genommen. Deshalb kann nur er uns vollkommen und vollständig von unserer Sündenschuld befreien. Deshalb ist der Weg zu Gott nicht ein Durchgang oder irgendwie so ein Weg eben, sondern eine Person. Jesus ist der Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Diese Aussage ist so klar, dass man es eigentlich nicht kommentieren muss. Man kann sie entweder mit Freuden annehmen oder verärgert ablehnen. Und deshalb kann man sich auch Gott nicht selbst basteln. Man kann sich nicht seine eigene Wahrheit schaffen, seinen eigenen Weg schaffen. Jesus ist absolut. Du bekommst Gott nur mit diesem Jesus. Ich weiß nicht, wer von euch noch Dominik kennt. Dominik war beim Glauben-Erleben-Kurs mit dabei, der Freund von der Jacqueline. Und Dominik hat sehr aufmerksam zugehört, hat ganz viele psychische Probleme und hat immer wieder auch sich damit beschäftigt, was wir dort auch gesagt haben: Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat immer wieder gesagt: Nein, kann ich nicht glauben, mein Jesus ist anders. Gott ist für mich anders. Der hat so ein bisschen sich das selbst gebastelt, so ein bisschen sich das zusammengebastelt, so ein bisschen Fantasy mit drin. Jesus kam auch vor, aber so ganz anders. Und wir haben oft mit ihm geredet. Er wollte sich nicht auf diesen Jesus, wie ihn die Bibel beschreibt, einlassen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber mit ihm hat es sehr tragisch geendet. Was jetzt nicht daran nur lag, dass er sich nicht auf Jesus eingelassen hat. Ich glaube, im Tiefsten schon auch, aber eben auch wegen dieser vielen psychischen Probleme. Und weil sich seine Freundin dann von ihm getrennt hat, hat er Selbstmord gemacht. Aber wie schade, dass er so daran festhielt, seinen Gott selbst zu basteln. Jesus ist Gott. Als zwei Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, da wurde Jesus vor ihren Augen verklärt. Das heißt, er war auf einmal ganz hell und hat wahrscheinlich ausgesehen wie irgendwie ein wunderschöner Engel oder so. Da waren dann auch noch Mose und Elia. Und dann heißt es, sie sahen nichts als Jesus allein. Jesus ist Gott und Jesus ist die Erfüllung des alten Bundes. Nicht mehr Gesetz, Mose, nicht mehr Propheten, Elia, sondern nur noch Jesus. Jesus ist genug. Paulus sagt, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Jesus ist der Weg, der einzige Weg. Übrigens ganz interessant, das frühere Christentum in der ersten Zeit wurde der Weg genannt. Jesus allein genügt. Jesus ist genug. Kerstin hat vorhin gesagt, egal wer ich bin auf Jesu Seite, ich bin dein. Jesus ist genug. Du kannst Jesus nicht auf eine Stufe stellen mit anderen weisen Menschen, Propheten und religiösen Lehrern oder Leitern. Damit wirst du ihm niemals gerecht und dann verschließt du auch die Augen davor, wie er sich eben selbst bezeichnet, dass er Gott ist. Jesus ist entweder weit über ihnen, über diesen anderen weisen Menschen, oder er ist weit unter ihnen. Und das liegt an seinen Behauptungen. In den Evangelien überall verteilt, teilweise direkt, teilweise indirekt. Unter anderem ja auch in unserer Behauptung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Was sagt Jesus da? Ich bin Gott, wir haben es gesehen. Aber auch indirekt. Die Jünger kamen vor ihrer Aussendung zurück und es ging um Dämonen und als die Jünger dann sogar Dämonen austreiben konnten und zurückkamen, da sagt Jesus in Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Was sagt Jesus da? Ich sah den Satan vom Himmel fallen. Matthäus 23, Vers 34, ich sende euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, sagt Jesus. Was sagt Jesus da? Ich sende sie euch, nicht der Vater sendet sie, ich sende sie euch. Er hat nicht gesagt, Gott sah Satan, sondern ich. Nicht Gott sendet euch, weise Männer, Lehrer, nein, ich. Und damit ist er entweder ganz weit über ihn oder ganz weit drunter. Er sagt nicht, dass er von Gott gesandt ist als großer Prophet wie andere Religionsstifter. Nein, er sagt, ich bin die Kraft, hinter dem gesamten Universum und ich sende Propheten und Lehrer. Wenn du irgendeinen Propheten in der Bibel liest, Jesaja, Jeremia, irgendeinen, dann sagen sie immer, dieses sagt der Herr oder so spricht der Herr, Ausspruch des Herrn. Und damit sagen sie, das ist nicht meine Idee, das ist Gottes Idee. Jesus hat an keiner Stelle genau das gesagt. Er hat sie auf keiner Stelle auf eine Ebene mit ihnen gestellt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Kein einziges Mal hat Jesus gesagt, so spricht der Herr, an keiner Stelle. Stattdessen hat er was anderes gesagt. Er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das hat er gesagt. Oder eben im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesu Christi Selbstbewusstsein war also, ich bin Gott, ich bin der Außerweltliche, nicht geschaffen. Ich bin der ewige Gott des Universums. Und das durchdringt alles, was er sagt und alles, was er tut. Das ist auf jeder Seite des Neuen Testaments. Und deshalb kannst du leider gar nicht seine Lehre über Liebe oder Ethik oder Hoffnung irgendwie davon trennen. Weil alles, was er lehrt, basiert auf diesem seinem Selbstbewusstsein, auf diesem seinem Absolutheitsanspruch. Und was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst Jesus nicht, ich sage es nochmal, auf eine Stufe setzen mit irgendjemand anderem. Nochmal, er ist entweder weit über jedem oder aber weit darunter. N.T. Wright hat das mal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wie kannst du mit diesem verstörenden Gedanken leben, dass der Sturm menschlich geworden ist, dass das Feuer Fleisch geworden ist und das Leben, großgeschrieben Leben, in unserer Mitte kam. Der christliche Glaube meint entweder genau das, oder er ist nichts. Weit drüber oder weit drunter, nichts. Es ist entweder die verheerendste Offenbarung der tiefsten Realität dieser Welt oder es ist der Ausdruck von totalem Unsinn. Entweder Jesus hat recht oder er ist Gott. Anders. Entweder Jesus hat recht und er ist Gott oder er ist bekloppt. Entweder weit drüber oder weit drunter. N.T. Wright sagt, die meisten Menschen wollen sich auf keine Seite dieser beiden Extreme stellen. Und deshalb sind sie auch dazu verurteilt, in einer schalen Zwischenwelt zu leben. Und das ist genau richtig. Gut gesagt, Tom. Die meisten Menschen können nicht umgehen mit diesem Entweder-Oder. Und deswegen leben sie in einer schalen Zwischenwelt. Und eine dieser beiden Extreme kannst du nur behaupten, wenn du bereit bist, dich intellektuell, spirituell, moralisch, emotional mit diesem Jesus auseinanderzusetzen. Warum? Wenn du wirklich die Bibel liest und das wirklich liest, was Jesus gesagt hat und getan hat, seine Themen und seine Behauptungen, dann kannst du nur zu zwei Meinungen kommen. Nämlich Gott oder bekloppt. Neutral sein geht nicht. Oder aber du liest ganz dünn drüber und wehrst dich innerlich gegen dieses Entweder-Oder, wischt es weg, legst dir einen Immunitätspanzer zu und dann lässt du es einfach nicht an dich ran. Also entweder ist das Ganze mit Jesus eine Täuschung und er ist ein Lügner, ein Aufschneider, ein Wahnsinniger, im besten Fall ein Größenwahnsinniger, oder er ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn Letzteres gilt, dann kannst du nur anerkennt und demütig vor ihm niederfallen und ihm dein Leben geben. Dann hat alles, was mit dir zu tun hat, auch mit ihm zu tun. Entweder oder, dazwischen gibt's nicht. Versteht ihr das? Denn er ist eben kein kluger, humanistischer Gelehrter, der dir weise Ratschläge für dein Leben gibt. Auch, aber nicht im Kern. Wenn du Jesus als solchen siehst, dann lässt du seinen Ausschließlichkeitsanspruch vor dem alles, was er sagt und tut, her, diesen Anspruch lässt du nicht an dich ran. Er ist Gott oder ein Lügner, dazwischen gibt es nichts. Nichts über ihm, die höchste Höhe, die absolute Fülle, Superlative fassen ihn nicht. Er ist das Ziel, das Alpha und das Omega, er ist alles oder er ist gar nichts. Schwachsinn. Und trotzdem sind viele Menschen im Dazwischen und das ist oberflächlich, das ist ignorant, das ist eine Nicht-Position, die es eigentlich nicht gibt. Wenn Jesus von sich selbst behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann macht es einfach keinen Sinn, sich dazu neutral zu verhalten. Eine Nicht-Reaktion auf diese Herausforderung, wenn wir sagen, vielleicht, das ist mir egal oder die Frage geht mir nichts an. Und deshalb will ich euch jetzt die Möglichkeit geben, auf diese Herausforderung zu antworten. Entweder Jesus ist alles oder ist nichts. Entweder Jesus ist genug oder er ist eine Illusion. Das kann jeder für sich beantworten. Glaubst du Jesus? Nimmst du ihm seine Behauptung ab, dass er Gott ist, dass er der einzige Weg zum Vater ist? Oder sagst du nein? Er ist ein Wahnsinniger, ein Hochstapler, größenwahnsinnig. Wie ist deine Reaktion? Und wenn du bereits diesem Sohn Gottes nachfolgst, dann frag dich doch bitte mal, ob du dieses Entweder-Oder auch tatsächlich lebst. Diese Einseitigkeit. Oder ob du nicht oft genau im Dazwischen lebst. Als ob Jesus eben nicht dein Gott ist, sondern eben irgendein weiser Lehrmeister oder irgendein netter Kumpel. Das ist dann oberflächliches Leben, trotz tiefer Überzeugung. Also ihr bekommt jetzt ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken. Wie stelle ich mich mit meinem Leben, mit meinem Denken und meinem Tun zu diesem Absolutheitsanspruch Jesu? Und sollst du zu dem Schluss kommen, dass Jesus tatsächlich Gott ist, dass er dein Alles ist, dass er alles ist, was du brauchst, dann kannst du das Lied, welches wir nach dieser Stille singen, von ganzem Herzen mitsingen. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Apropos, du bist genug. Ich will euch noch was mitgeben für dieses Nachdenken über Jesus. Jesus nachzufolgen macht dich nicht reich. Es ist keine Garantie, dass du auf einmal nur noch gesund bist, dass du keine Probleme mehr hast und alles super läuft. Das Evangelium von Jesus sagt nirgendwo, dass wenn du seinen Anspruch anerkennst und ihm nachfolgst, dass dann alles gut wird. Aber dieses Evangelium sagt dir, es ist genug. Egal was passiert, Jesus ist genug. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Nicht, dass alles okay ist, sondern dass Jesus in allem genug ist. Jeder der 12 Jünger, Jesus stirbt einen sehr unschönen Tod, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Die sind nicht auf der Straße gelaufen, von einem Auto plattgefahren worden, nein, die sind geköpft worden, die wurden gekreuzigt und zwar andersherum, sie wurden gequält, sie wurden verfolgt. Oder kennt ihr Spurgeon? Spurgeon, einer der gesegnetsten Gottesmänner überhaupt, hat sein ganzes Leben mit Depressionen zu tun gehabt. Und dann ist er gestorben. Keine heile Welt. Das Christentum wurde mit dem Blut von den Menschen gebaut, die Jesus nachfolgten. Mit dem Blut, nicht mit dem Reichtum und mit dem Glück. Was Jesus dir gibt, ist schlicht und einfach, Jesus ist genug, er ist genug. Wir wünschen uns Heilung, vielleicht bekommen wir sie, vielleicht auch nicht, aber er ist genug. Auch dann, wenn wir sie nicht bekommen. Wir wünschen uns Glück und wenn wir es nicht bekommen, dann ist er dennoch genug. Jesus spricht dir nirgendwo irgendwie immerwährendes Glück zu, aber er spricht dir zu, ich bin genug für dich. geht nicht darum, was Jesus dir gibt, es geht darum, was Jesus ist. Er ist der Höchste, er ist Gott und er ist genug. Lass uns ein paar Momente darüber nachdenken. Und dann wollen wir zusammen dieses Lied singen. Jesus, du allein bist genug.